Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Wenn in Israel ein neues Parlament gewählt wurde, war das jahrzehntelang der Kampf links gegen rechts. Bei dieser Wahl hat sich das geändert, unser erstes Thema. Blockieren die US-Sanktionen die Notfallhilfe im Iran? Auch dazu gleich mehr. Aus Südafrika berichten wir über die Gangkriminalität in Kapstadt, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Und drei Wochen nach dem Terroranschlag von Christchurch, Neuseeland auf der Suche nach Antworten auf unangenehme Fragen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Er soll sich wegen Korruption, Bestechung und Betrug vor Gericht verantworten, doch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu strebt weiterhin eine fünfte Amtszeit an. Wenige Tage vor den Parlamentswahlen am Dienstag hat Netanyahu mit seiner Likud-Partei gute Chancen, im Bündnis mit rechten und streng religiösen Parteien weiter regieren zu können. Sein Hauptkonkurrent ist ein Neuling in der politischen Landschaft. Ende Dezember erst hatte der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz eine eigene Partei gegründet und führt damit sogar in einigen Umfragen. Weitgehend bedeutungslos sind hingegen linke Gruppierungen, das Parlament und die politische Landschaft, so berichtet unser Korrespondent Benjamin Hammer, rücken immer weiter nach rechts.
Hukoris Mulyonit Levi.
Wenn man den israelischen Wahlkampf mit nur zwei Wörtern zusammenfassen will, kommt man an diesen beiden nicht vorbei. Links und rechts. Besonders die Likud-Partei von Israels Premierminister Netanyahu hat Gefallen an diesen vermeintlichen politischen Richtungen gefunden. In diesem Wahlwerbespot greift der Likud Benny Gantz an, den aussichtsreichsten Konkurrenten von Netanyahu. Benny Gantz und sein Mitstreiter Yair Lapid seien politisch links und damit schwach.
Lapid und Gantz, small, chalash.
Die Alternative laut Likud natürlich Netanyahu, denn der sei rechts und stark.
Netanyahu, Yamin, Chazak.
Es gibt einen einfachen Grund, warum der Likud sich als rechte Bastion im Kampf gegen die Linke inszeniert. Die Partei glaubt, dass das gut ankommt bei den Wählern. Denn in den letzten 25 Jahren ist Israel politisch nach rechts gerückt. Nach den Wahlen könnten laut Umfragen 15 Parteien und Wahllisten in das israelische Parlament einziehen. 10 von ihnen werden dem politisch rechten Spektrum zugerechnet.
Links ist ja inzwischen zu einem Schimpfwort geworden.
So sieht es der israelische Soziologe Nathan Snyder.
Wenn jemand als links hier oder linksradikal bezeichnet ist, dann heißt das bei der anderen Seite, dass er Sympathie mit den Palästinensern hat, dass er vielleicht für zwei Staaten ist.
Der Wahlkampfsong von Meretz. Wir sind die mutige Linke, heißt es da. Meretz ist eine von wenigen Parteien, die sich voller Stolz als links bezeichnen. Ihre Anhänger fordern eine Zwei-Staaten-Lösung und sofortige Anerkennung eines palästinensischen Staates. Doch Meretz dürfte gerade einmal 5 von 120 Sitzen in der israelischen Knesset bekommen. Auch die einst so stolze israelische Arbeitspartei, die Premierminister wie Rabin oder Barak stellte, spielt laut Umfragen nur noch eine kleine Rolle. Da hilft es auch nicht, dass ihr Vorsitzender Avi Gabay die Partei politisch nach rechts gerückt hat. Der Politikwissenschaftler Yoram Peri unterhält enge Kontakte zur Arbeitspartei und auch zur Wahlliste Blau-Weiß von Benny Gantz und dessen Mitstreiter Yair Lapid. Das Problem bei neuen potenziellen Anführern in Israel ist, sie verlassen sich auf Meinungsforscher. Die sagen den Politikern, die israelische Gesellschaft wählt die Rechte. Wage es nicht, irgendwas zu sagen, was nicht in die Ausdrucksweise der politischen Rechten passt. Ich weiß zum Beispiel, dass Yair Lapids Positionen linker sind, als er das öffentlich darstellt. Aber seine Berater sagen ihm, sage nichts, was dich zu einem Linken macht. Und so kann man die Positionen von Lapid und Benny Gantz im Wahlkampf, im israelischen Kontext, wahrlich nicht als links bezeichnen. Auch wenn Netanyahu das behauptet. Das Atomabkommen mit dem Iran lehnen Gantz und Lapid ab. Die großen israelischen Siedlungsblöcke im Westjordanland sollen nicht geräumt werden. Gegenüber der Hamas im Gazastreifen fordern Gantz und Lapid sogar eine härtere Gangart von Premierminister Netanyahu. Sollten die Arbeitspartei oder Meretz an einer Regierung von Benny Gantz beteiligt werden, es wäre kein Wiedererstarken der Linken. Es wäre der Sieg von Benny Gantz' Wahlliste Blau-Weiß und die steht politisch im Zentrum. Ein Wahlwerbespot der arabischen Liste Hadash Ta'al. Der Politiker Ayman Odeh fordert mehr Rechte für die arabischen Israelis. Die machen etwa 20% der Bevölkerung aus. Die arabischen Wahllisten könnten den früheren Armeechef Benny Gantz zum Premierminister machen, theoretisch. In der Praxis hat Gantz das ausgeschlossen, weil die arabischen Listen den jüdischen Charakter des Staates Israel nicht anerkennen. Wahlumfragen sagen ein knappes Ergebnis voraus. Wenn Benny Gantz Premierminister werden will, muss er ein Mitte-Links-Bündnis auf die Beine stellen. Vielleicht sogar ein Mitte-Rechts-Links-Bündnis. Die Grenzen zwischen den politischen Richtungen des Landes würden damit noch mehr verschwimmen. Benjamin Netanyahu wiederum könnte auf ein rechtes bis rechtsnationalistisches Bündnis setzen. Manche sagen rechtsextrem. Wahlwerbung der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit, jüdische Kraft. Ein israelischer Soldat singt vor sich hin, als plötzlich ein Palästinenser mit einem Messer vor ihm steht. Der Soldat will schießen, doch dann erscheint ein Staatsanwalt der Armee mit einem Maßband. Er misst den Abstand zwischen dem Soldaten und dem Palästinenser. Offenbar eine Anspielung auf die Ermittlungen gegen den Soldaten Elo Azaria, der 2016 einen verletzten palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss tötete. Im Wahlkampfvideo erscheint Itamar Ben-Gvir, ein Kandidat der rechtsextremen Partei. Jetzt erschieß ihn doch schon, ruft er zum israelischen Soldaten. Das ist Selbstverteidigung. Israels oberster Gerichtshof untersagte es dem Vorsitzenden der Partei Jüdische Kraft, bei den Wahlen anzutreten. Trotzdem hat die Partei gute Chancen, nach den Wahlen in die Knesset einzuziehen. Und Israels Premierminister Netanyahu ist für eine Zusammenarbeit offen. Es könnte jedoch anders kommen. Netanyahus Likud könnte bei einem knappen Wahlergebnis mit Weiß-Blau zusammenarbeiten. Mit jener Liste also, die der Likud im Wahlkampf als links und schwach beschimpft hat.
Lapid Vegans, small, khalash.
Wenn der Likud tatsächlich mit Weiß-Blau zusammenarbeitet, würde das Land politisch ins Zentrum rücken. Wenn nicht, weiter nach rechts.
Netanyahu, Yamin, Chazak.
Benjamin Hammer über das politische Israel wenige Tage vor den Parlamentswahlen. Die Menschen im Iran haben fast zwei Jahrzehnte unter der Dürre gelitten, jetzt aber stehen weite Teile des Landes unter Wasser. Mehr als 140 Flüsse sind über die Ufer getreten, 23 der 31 Provinzen sind betroffen, ebenso die Nachbarländer. Die Fernsehnachrichten, sie zeigen Bilder von Häusern, die die Wassermassen einfach mitreißen. Mehr als 60 Tote melden die Behörden, rund 200.000 Menschen sind obdachlos. Doch schnelle Hilfe, klagt die Regierung, werde nicht kommen, da das Land wegen der US-Sanktionen zu wenig Helikopter habe. Karin Senz ist unsere Korrespondentin für den Iran. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, welchen Zusammenhang es gibt zwischen Nothilfe und dem Sanktionsregime.
Es ist so, dass der Iran ja sehr stark seit einem Jahr unter den Sanktionen der USA leidet. Und dazu gehört eben auch, dass Luftfahrtunternehmen, Flugzeugbauer ihre Lieferungen stoppen mussten. Für Flugzeuge beispielsweise. Der Iran hat eine sehr veraltete Flugzeugflotte. Wir hören immer wieder von Zwischenfällen. Und das gilt natürlich auch für die Helikopter. Und das macht ihnen zu schaffen. Das gilt aber auch beispielsweise für den Geldfluss. Wir hören es immer wieder aus der Wirtschaft, dass die Wirtschaft große Probleme hat, Geld in den Iran zu bringen, die Wirtschaft deswegen lahmt. Offensichtlich trifft es aber auch die Hilfsorganisationen, die jetzt eben den Iran unterstützen wollen in dieser Situation, beispielsweise das Rote Kreuz, das eine Kooperation mit dem Roten Halbmond hat. Und da wird von Seiten des Iran eben geltend gemacht, dass diese Gelder dort nicht ankommen. Ob dem tatsächlich so ist, denn es heißt auch immer wieder, dass eigentlich humanitäre Zwecke aus den Sanktionen ausgenommen sein sollen, das lässt sich im Moment sehr, sehr schwer nachvollziehen.
Der iranische Außenminister hat in diesem Zusammenhang die USA direkt angeklagt, öffentlichkeitswirksam. Wie ordnen Sie diese Anklage ein?
Also es gibt diesen Streit einmal eben zwischen den USA, zwischen Washington und Teheran, dass die USA eben Gelder blockieren würden. Zarif, der iranische Außenminister, spricht von Wirtschaftsterror. Er sagt eben, dass dieses Geld nicht ankommen würde, dass man dringend bräuchte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen internen Streit im Iran zwischen der Regierung von Präsident Rouhani und den Revolutionsgarden. Die versuchen sich sozusagen jetzt irgendwie zum einen den schwarzen Peter zu geben und zum anderen sich eben auch über die Hilfe, die geleistet wird, auch zu profilieren. Fakt ist schon, dass man schlecht auf diese Krise vorbereitet war. Diese Kritik hört man immer wieder und dass eben auch zu nah an den Flüssen beispielsweise gebaut wurde, dass man da eben von Seiten der Regierung nicht eingegriffen hat. Und an sich läuft die Hilfe sicherlich auch am Anfang vor allem deswegen schleppend, weil der Iran ja noch in den Neujahrsferien war. Da waren viele Verantwortliche einfach nicht greifbar. Viele Menschen waren aber auch auf Reisen und deswegen auch nicht zu Hause. Die versuchen jetzt nach Hause zu kommen und wissen noch nicht mal, ob sie wirklich ein Zuhause überhaupt noch haben. Denn der Überblick fehlt im Moment immer noch, obwohl wir jetzt schon seit über 2 Wochen diese Flutkatastrophe haben.
Sie sagen, es wird zu nah an den Flüssen gebaut. Gibt es weitere strukturelle Gründe für diese Überschwemmungskatastrophe?
Also Dinge, die wir natürlich bei Überschwemmungen immer wieder erleben, greifen auch im Iran. Es wurden Wälder abgeholzt, es wurden Flussläufe geändert, aber es ist eben auch sehr stark von Missmanagement die Rede, dass eben Brücken schlecht gebaut wurden, dass Sand aus Flüssen herausgenommen wurde, der dann für den Hausbau verwendet wurde, was eigentlich verboten ist, dass Dämme eben nur da gebaut wurden, wo es sich finanziell gelohnt hat, aber nicht, wo sie wirklich gebraucht wurden. Und was wir jetzt bei der Katastrophe eben auch sehen, dass Kanäle fehlen. Das Wasser steht teilweise in diesen Dörfern und kann nicht abfließen. Und da gibt es eben den Streit zwischen den Revolutionsgarden und der Regierung. Wir wissen, dass es einfach sehr viel Missmanagement innerhalb dieses Bereiches gibt, dass es immer wieder darum ging, wo kann man Geld verdienen, aber wenig wo oder nicht immer da das Geld eingesetzt wurde, wo man es eben hätte brauchen können. Also da haben sich einige Leute bereichert und das scheint eben auch mit in diese Flutkatastrophe jetzt hineinzuspielen.
Ist das ein Streit, der Regierung noch gefährlich werden könnte aus Ihrer Sicht?
Man muss, glaube ich, erst mal sehen, wie die Katastrophe sich weiterentwickelt. Denn Fakt ist auch, dass es noch weiterer Regen zugesagt ist. Im Moment, glaube ich, geht es vor allem darum, dass man den Menschen hilft. Die Menschen helfen sich übrigens auch sehr gegenseitig im Iran. Das erleben wir immer wieder. Obwohl das Land insgesamt mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, versuchen die jetzt nicht ganz so sehr betroffen sind, denen zu helfen, die betroffen sind. Also ich glaube, im Moment geht es weniger darum, wer jetzt Schuld hat und vor allem, wem diese Krise gefährlich werden könnte, sondern im Moment versucht man eigentlich einfach nur, den Menschen dort zu helfen. Und dann muss man sehen, wer danach die Verantwortung dafür übernimmt, dass eben diese Katastrophe überhaupt dieses Ausmaß annehmen konnte und dass die Hilfe eben so schlecht gelaufen ist.
Die Katastrophe betrifft auch die Kurdengebiete in den Nachbarstaaten. Erkennen Sie in der Not eine Annäherung zwischen den Staaten? Gibt es gar eine grenzübergreifende Hilfe?
Naja, wir haben in den letzten Monaten ja schon vor allem, was den Irak angeht, erlebt, dass sich das Verhältnis zwischen dem Iran und dem Irak deutlich verbessert hat. Rouhani war zum Staatsbesuch im Irak erst vor kurzem. Was die Hilfe angeht, ist es, glaube ich, vor allem internationale Hilfe aus anderen Ländern. Beispielsweise hilft ja auch Deutschland. Da ist vergangene Nacht nochmal Material angekommen, Rettungsboote beispielsweise, aber eben auch Gelder sollen da fließen. Inwieweit das tatsächlich möglich ist, das wissen wir im Moment noch nicht so genau, aber es gibt internationale Hilfe, die angeboten wurde von Großbritannien, auch von der Türkei beispielsweise, China und Armenien. Aber auch die EU hat Millionen versprochen.
Die Folgen der Überschwemmungen in den Katastrophengebieten im Iran und die Frage nach den Verantwortlichkeiten, das waren Einschätzungen von unserer Korrespondentin Karin Senz. Vielleicht muss man es Bürgerkrieg nennen und nicht mehr Gewaltkriminalität. Alle 26 Minuten wird statistisch betrachtet in Südafrika ein Mord verübt. Hinzu kommen Sexualdelikte, Raubüberfälle, Einbrüche oder Drogendelikte. Besonders betroffen sind Menschen in den Armutsvierteln von Kapstadt, denn dort herrschen berüchtigte Kriminelle und teils rivalisierende Gangs. Sie liefern sich selbst bei Tageslicht Feuergefechte, in die regelmäßig auch Passanten oder Schulkinder geraten. Mit einer Spezialeinheit versucht die Regierung, das Problem nun in den Griff zu bekommen. Doch Experten sind skeptisch, ob das gelingen kann. Sie setzen, berichtet Leonie March, stärker auf Aufklärungs- und Präventivprogramme.
Willkommen im 18 Gangster Museum, sagt Samkelwe Wusa. Lässig steht er vor dem Schiffscontainer, in dem das kleine Museum untergebracht ist. Mitten in Khayelitsha, einem Township am Rand von Kapstadt. Hier ist der 33-Jährige aufgewachsen.
So, they think that me, I was growing up, I was told myself that yes, they think that my brothers do. I like it.
Als Junge wollte ich so werden wie mein älterer Bruder. Der kam an den Wochenenden mit schicken Autos vorgefahren. Er und seine Freunde hatten immer viel Spaß, viel Geld und scheinbar keine Probleme. Später habe ich erfahren, dass er einer Gang angehörte. Was das wirklich bedeutet, ist mir erst klar geworden, als ich selbst schon mittendrin steckte. Mein Bruder wurde von einer rivalisierenden Gang erschossen und ich habe wegen Mordes im Gefängnis gesessen.
Während Samkelwe das erzählt, verzieht er keine Miene. Offen über seine kriminelle Vergangenheit zu sprechen, ist Teil seines neuen Jobs. Rehabilitierte Gangster wie er führen Besucher durch den Museumscontainer, Touristen, durch deren Eintrittsgelder sich das Projekt finanziert, und Schulkinder aus den Townships, erzählt Wandisile Nkegeto, der dieses Museum gegründet hat.
We teach young people about the implications of joining gangs and having guys who were once in prison.
Wir bringen jungen Leuten bei, welche Konsequenzen es hat, sich einer Gang anzuschließen. Ex-Häftlinge erzählen aus ihrer eigenen Erfahrung. Das hat größere Wirkung, als wenn ich das tun würde. Mein Halbbruder war zwar ein berüchtigter Gangster, aber er hat mich vor diesem Leben gewarnt. Meine Familie hat mich immer unterstützt und gefördert. Im Gegensatz zu vielen anderen hier hatte ich also Alternativen, die mich davor bewahrt haben, falsche Entscheidungen zu fällen.
Some of the decisions that they made, I had better guidance.
Wandisile schaut vom Innenhof seines Museums auf die Straße. Ein paar Kinder rennen an den kleinen Steinhäuschen und Blechbuden vorbei. Armut und Arbeitslosigkeit, Gewalt und zerrüttete Familien bestimmen hier den Alltag. Spielplätze oder andere Freizeitangebote gibt es kaum. Deshalb verbringen Kinder und Jugendliche viel Zeit auf der Straße. Sie sind leichte Beute für die Gangs, meint Wandisile. Daran werde auch die vor einem halben Jahr von der Regierung gegründete Spezialeinheit nichts ändern.
Die Anti-Gang-Einheit beschäftigt sich nicht mit den Ursachen des Problems, den verheerenden Lebensbedingungen der Menschen hier. Sie brauchen unter anderem Jobs und Bildung. Stattdessen schickt die Regierung bis an die Zähne bewaffnete Spezialeinheiten und steckt Kriminelle in mangelhafte Gefängnisse. Dort werden sie nicht rehabilitiert, sondern entwickeln sich erst recht zu Hardcore-Gangstern. Sie richten also noch mehr Schaden an und rekrutieren noch mehr junge Leute.
Auch davon berichten die Ex-Gangster. Eine Hälfte des Schiffscontainers ist wie eine Gefängniszelle eingerichtet. Dort sitzt der wegen Einbruchs, Raubüberfällen und Drogenhandels verurteilte Siabonga Tosele auf dem Etagenbett.
"23 Stunden verbringt man in der Zelle. Nur eine Stunde darf man raus und dann gibt es noch die Besuchszeit. Zweimal am Tag gibt es Essen. Die Zellen sind vollkommen überfüllt. In meiner waren wir 65 Insassen. Mächtige Gangs bestimmen, was hinter Gittern passiert. Wer sich keiner anschließt, wird wie ein Sklave misshandelt und muss auf dem Boden schlafen. Wer ein Bett will, muss der Gang beweisen, dass er es auch verdient hat. Ich bin deshalb Mitglied der 28s geworden."
28, 27, 26, das sind die berüchtigten Gefängnisgangs in Südafrika, deren Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Sie sind militärisch organisiert. Neue Mitglieder durchlaufen geheimnisumwobene Initiationsrituale und werden mit Tätowierungen regelrecht gebrandmarkt. Es sei nicht leicht für sie, danach ein normales Leben zu beginnen, sagt Wandisile Nkegeto. Das Museumsprojekt solle ihnen dabei helfen.
Sie hatten vorher nie ein Forum, in dem sie erzählen konnten, was sie erlebt haben. Das hier ist wie eine Therapie für sie. Außerdem finden sie durch die Arbeit mit den Kindern einen Sinn und eine Aufgabe. Sie spielen Fußball und malen mit ihnen. Das trägt dazu bei, dass diese Kinder widerstandsfähiger werden.
Was die Gangs dazu sagen, dass das Museum ihnen den Nachwuchs streitig macht, Wandi Sile winkt ab.
Sie haben sich uns nie in den Weg gestellt. Einige Gangmitglieder finden unsere Initiative sogar cool. Sie haben selbst Kinder oder jüngere Geschwister, für die sie sich ein besseres Leben wünschen. Auch wenn sie schizophrenerweise weiterhin andere Jugendliche rekrutieren. Vorsichtig müssen wir nur mit bestimmten Informationen umgehen. Die Gangs haben viele Geheimnisse, über die wir nicht öffentlich reden können. Wir müssen also Schritt für Schritt vorgehen. Dies ist nur der erste.
Die Gangkriminalität ist in Südafrika außer Kontrolle. Leonie March über Präventiv- und Aufklärungsprogramme in Kapstadt. Neuseeland haben jetzt die Richter das Wort. Im Prozess gegen den Christchurch-Attentäter hat das Gericht gestern ein psychiatrisches Gutachten des Terroristen in Auftrag gegeben. Im Juni folgt die nächste Anhörung. 3 Wochen nach dem Anschlag zeigt sich die kleine Nation weiter geeint in Trauer und politisch geschlossen im Kampf gegen den Terrorismus. Aber es werden auch unangenehme Fragen gestellt. Andreas Stummer über Stimmen, Stimmungen und politische Konsequenzen.
I was in shock because I don't mind that if I'm the one that got shot but not the kids, you know. Should have been me. Not the kids.
Die Toten der Bluttat von Christchurch sind beerdigt und betrauert. Vergessen aber sind sie nicht. Warum mussten Kinder sterben und ich lebe noch, fragt sich Farouk Massar, ein Migrant aus Eritrea, vor der wiedergeöffneten Al-Noor-Moschee. Das Meer aus Blumen und Beileidsbotschaften vor dem Eingang ist verschwunden, die Wut von Farouks Bruder Ibrahim aber ist noch da. Hätte ein Muslim in Neuseeland die Hasstiraden des weißen Attentäters online veröffentlicht, glaubt er, dann hätten die Sicherheitsbehörden sofort reagiert. Was Muslime tun, werde überwacht, behauptet Ibrahim, aber rechte Nationalisten würden ignoriert.
A lot of people basically been telling me that they've been chased by some hateful and racist skinhead gangs.
Muslimische Freunde haben mir erzählt, dass sie vor einiger Zeit von einer Gruppe weißer Rassisten davongejagt wurden. Einer Bekannten wurde gesagt, sie solle wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sei. Manchen Frauen sollen Hijabs vom Kopf gerissen worden sein. Wir dachten nicht, dass es ein großes Problem gäbe, aber diesen Anschlag hat niemand erwartet.
We knew there was a problem, but we didn't think that was gonna come this soon and this big.
Seit den 1980er Jahren gibt es Gerüchte, dass in Christchurch unorganisierte, kleine, rechte Gruppen existieren, die in Internetforen über eine zu starke Einwanderung aus muslimischen Ländern stänkerten. Hunde, die bellten, aber nicht bissen. Neuseeland ist kein Überwachungsstaat, aber hätten die Sicherheitsbehörden mehr wissen können oder müssen? Anyam Rahman sagt beides. Rahman, in Indien geboren, ist Vorsitzende des Rats der muslimischen Frauen in Neuseeland. Sie hat schon länger davor gewarnt, dass es früher oder später von rechts zu Gewalt gegen Muslime im Land kommen könne.
Given the increasing level of vitriol that we see through social media comments, Facebook pages, pamphlets that we've seen distributed.
Es wurde Hass über soziale Medien wie Facebook oder Flugblätter verbreitet und es gab muslimfeindliche Kommentare in den traditionellen Medien. Wir gingen zu Regierungsorganisationen und baten sie, diese Entwicklung zu beobachten. Passiert aber ist nichts. Für uns war das Problem drängender als für die Behörden.
Unfortunately, it seems that we were not able to pass on that sense of urgency to the people that we spoke to.
Die Bedrohung des inneren Friedens in Neuseeland wurde bisher in den Reihen der gut 50.000 Muslime im Land vermutet. Aus gutem Grund. 2016 wurden in Auckland zwei Männer wegen des Besitzes und der Verbreitung von Propagandamaterial des Terrornetzwerks Islamischer Staat verhaftet. Mehrere Neuseeländer und Neuseeländerinnen, wie viele genau will die Regierung nicht sagen, setzten sich nach Syrien ab, um für das selbsternannte Kalifat zu kämpfen. Wir haben diese Entwicklung sehr ernst genommen, sagt Peter Dunn, der 33 Jahre lang erst für Labour, später als Parteiloser im neuseeländischen Parlament gesessen hat. Unsere Sicherheitsbehörden waren nie besser ausgerüstet und ausgebildet, meint Dunn, und er glaubt nicht, dass sie auf dem rechten Auge blind waren.
The general flavor, if you like, of publicly reported intelligence work over the last few years has been against jihadists.
Ich gebe zu, dass das Hauptaugenmerk der Sicherheitsdienste in den vergangenen Jahren auf der Gefahr durch islamistische Gotteskrieger und Neuseeländer, die für den Islamischen Staat kämpften, lag. Rechtsextreme Gruppen waren in der Öffentlichkeit eher unter dem Radar. Aber das heißt nicht, dass sie nicht beobachtet wurden. Die Behörden sind damit nur nicht hausieren gegangen.
I'm not saying that means they weren't being surveilled, but there hasn't been any public reporting of that having happened.
Die neuseeländische Regierung will den Hintergründen des Anschlags in Christchurch mit einer unabhängigen Untersuchungskommission auf den Grund gehen. Vertreter von Polizei, Geheimdienst, Zoll und der Einwanderungsbehörde sollen herausfinden, wie dieser Terrorakt möglich war und wie er vielleicht zu verhindern gewesen wäre. Premierministerin Jacinda Ardern hat nicht nur die Rückendeckung der Opposition, sondern auch der Bevölkerung.
Oh, look, I think she's been amazing. I think she's walked that line between compassion, but also, you know, she's been described as there's been still a steeliness to how she's managed it.
Es ist bewundernswert, wie sie das Land führt, voller Anteilnahme, aber mit einer stählernen Entschlossenheit, sagt eine Frau in Christchurch. Sie hat alles richtig gemacht, von ihrer Reaktion auf das Attentat bis zum Verschärfen der Waffengesetze. Sie meint, was sie sagt und was sie ankündigt, das setzt sie auch durch.
She manages to, with not a lot of words, say the right words, mean them, and then follow through with an action.
Laut Umfragen vertrauen mehr als 90% der Neuseeländer darauf, dass die Regierung Ardern den Anschlag von Christchurch umfassend und vor allem ehrlich aufarbeiten wird. Noreen Abaza glaubt das auch. Sie kam als Dreijährige mit ihrer Familie aus dem Irak nach Neuseeland. Heute studiert sie Sport- und Ernährungswissenschaften an der Universität Christchurch. Zwei ihrer Kommilitonen wurden in der Al-Noor-Moschee erschossen. Doch das Mitgefühl und die landesweite Trauer der Neuseeländer nach der Bluttat hat die Liebe zu ihrer neuen Heimat nur vertieft. Wir sind stärker als je zuvor, sagt Noreen Abaza. Der Massenmörder habe sein Ziel nicht erreicht. Er sei kläglich gescheitert.
We've always felt safe here. We're going to continue to feel safe here. The community just keeps doing what they're doing.
Wir haben uns in Neuseeland immer sicher und akzeptiert gefühlt. Daran hat sich nichts geändert. Diese Tat hat das Land nicht gespalten, sondern nur näher zusammengebracht. Neuseeland bleibt eine vielfältige Gesellschaft, in der jeder angenommen wird. Wir sind freundlich und mitfühlend, und das werden wir auch bleiben. Niemand wird uns das jemals wegnehmen können.
We're so kind, we're so loving, and I just know that's how it's going to stay. No one can ever take that away from us.
Neuseeland, 3 Wochen nach dem Terroranschlag auf die muslimische Gemeinde in Christchurch. Ein Beitrag war das von Andreas Stummer. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Regina Brinkmann und der Frage, wie gute Lehre an Hochschulen eigentlich gelingen kann. Sie können sich an der Sendung beteiligen, 00800 4464 4464. Oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.